Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt die Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Diana Marosek, Soziolinguistin und Kurzdeutsch-Expertin. Frau Marosek, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, ist das alles schon zu lang? Hätte ich jetzt auf Kurzdeutsch Tag Marosek gesagt? Oder
ja,
wie?
Ungefähr so, genau. Tag Marosek, das wäre ganz gut. Aber das ist schon ein bisschen Militärdeutsch fast gewesen.
Tag Marosek, ich fürchte, dann hätte ich Ärger mit meiner Chefin gekriegt. Du hast den Gast nicht freundlich begrüßt. Hätte sie da nicht recht gehabt?
Es kommt drauf an, wenn wir zur gleichen sozialen Gruppe gehören, dann wäre das sehr freundlich gewesen. Dann hätten sie mir gesagt, wie gern sie mich haben.
Tag Marosek?
Ja, tatsächlich. Mhm. Also wenn man zur gleichen sozialen Gruppe gehört, dann kann man sich schon etwas rüder anfassen und ansprechen, ohne dass es irgendwie negativ aufgewertet wird.
Also wäre eine liebe, rüde Begrüßung?
Genau, genau.
Was wäre noch eine liebe, rüde Begrüßung?
Ach so, was wäre noch eine liebe, rüde Begrüßung? Ich überlege gerade, also am Frühstückstisch wäre es so, gib Butter, du Knecht. Wenn man morgens reinkommt.
Butter, du Knecht. Wir reden etwas länger in dieser Stunde über Kurzdeutsch mit Diana Marosek und das versprochen zumeist in ganzen Sätzen. Kommst du Bahnhof oder hast du Auto? Heißt ein Buch der Soziolinguistin Diana Marosek. Und wenn Sie denken, da fehlt doch was, dann haben Sie recht. Aber trotzdem wird so ein Satz in weiten Teilen der Bevölkerung prima verstanden. Frau Marosek, wo haben Sie denn diesen Satz gehört? Kommst du Bahnhof oder hast du Auto?
Der Satz ist sozusagen eine Zusammenfassung aus Kommst du Bahnhof, dem kurzdeutschen Satz, also möchtest du mit mir zum Bahnhof kommen oder kommst du mit mir zum Bahnhof, und dem berlinerischen Hast du Auto. Dieser Satz soll zeigen, dass wir im Berlinerischen schon seit 100 Jahren ähnliche Sprachpraxen haben wie die jungen Menschen heutzutage.
Und wo haben Sie den gehört, diesen Satz?
Den habe ich selber gebastelt. Also genau, das ist sozusagen die Zusammenfassung. Man sagt ja in Berlin, ich bin mit Fahrrad, ich habe Auto, ich bin mit der Bahn. So. Und das ist ein ähnlicher Fehler wie kommst du Bahnhof.
Also. Jetzt haben sich möglicherweise schon viele erschrocken über dieses Kurzdeutsch, denn es fehlt ja letztlich doch was. Es fehlen genau. Die Präpositionen, es fehlen die Artikel. Und zugleich ist ja so ein Satz wie ich bin auf Arbeit relativ gängig. Ob er nun schön ist oder nicht, ist eine andere Frage. Genau. Aber versteht jeder. Sie haben, Frau Marosek, das Kurzdeutsche erforscht, wobei Kurzdeutsch Ihre Bezeichnung ist, die haben Sie eigentlich erfunden. Was meint das genau, Kurzdeutsch?
Es gab für diese Art zu sprechen, als ich die entdeckt habe, bei Google keinen Begriff. Und auch in der Fachliteratur gab es keinen Begriff. Und es geisterten so Sachen rum wie Dönerdeutsch oder Kiezdeutsch oder Assisprech. Und das fand ich alles überhaupt nicht passend. Und wenn man zu jemandem sagt, ich erforsche einen Ethnolekt oder einen sozial geprägten Ethnolekt, dann gucken einen alle an. Also musste ich ein Wort erfinden, was den Sinn der Sprache wiedergibt, das Verkürzte und von jedem überall verstanden wird, egal ob er jetzt in Hamburg oder in Berlin ist.
Ja, und je länger Sie zugehört haben, desto mehr Kurzdeutsch haben Sie gehört?
Richtig, genau.
In der Umgebung? In der Umgebung?
In der Umgebung, genau. Eigentlich war es ein Zufall, dass ich das gehört habe bei einem Grillfest, dass es hieß, gehen wir nachher noch Kino? Oder ich gehe mal kurz Klo und dachte, naja gut, es ist warm und die Mücken stechen. Und dann in der Ringbahn sagt die eine Kindergartengruppe zur anderen Kindergartengruppe, kommt ihr nachher noch mit Spielplatz? Das war so 2 Wochen später. Und ich wusste über mein Kopf wusste gar nicht, was er mit diesem Satz tun soll.
Sie sehen noch ganz erschrocken aus.
Ja, es ist also wirklich, es war so ein prägendes Erlebnis. Ich kann mich immer noch daran erinnern. Und die Ringbahn ist ja dann tatsächlich auch meine Forschungsstätte geworden. Weil man kann ja nicht zu den Leuten hingehen und sagen, hallo, mein Name ist Diana und ich würde gerne mal hören, wie scheiße du sprichst.
So. Mhm. Und dann haben Sie sich in die Bahn gesetzt und gelauscht?
Ja, ich habe tatsächlich gelauscht. Also die Ringbahn fährt ja immer schön Runden.
Die Ringbahn in Berlin ist genau. Die S-Bahn, einmal links rum, einmal rechts rum.
Genau.
Gäste in Berlin wissen immer nicht, was damit gemeint ist, wenn der kleine Pfeil in die eine oder andere Richtung zeigt. Ja. Aber da treffen sich wirklich alle Leute, vom Professor bis zum Sozialhilfeempfänger, alle Leute fahren Ringbahn. Und da haben Sie dann einfach zugehört?
Gesessen und zugehört, tatsächlich.
Was haben Ihre Nerven dazu gesagt?
Irgendwann macht es dann du, also dieses Klingelgeräusch in meinem Kopf. Aber es war sehr, sehr spannend, auch mal die Zeit zu haben, nicht irgendwo umsteigen zu müssen, sondern tatsächlich mal zu sitzen und die Leute zu beobachten, hat mir große Freude bereitet.
Wie viele Leuten haben Sie denn zugehört? Diesem Buch liegt ja eine Dissertation zugrunde, eine richtige wissenschaftliche Arbeit. Wie viele Leuten haben Sie zugehört? Haben Sie da einen Überblick?
Fast 6.000.
Ups.
fast 6.000 Leuten. Und genau, für meine Dissertation war ich allerdings ein bisschen empirisch valider unterwegs. Und zwar war ich als Referendarin in Schulen. Also ich war als Referendarin getarnt und habe mich hinten in Schulklassen reingesetzt und habe den Schülern zugehört.
Wie tarnt man sich als Referendarin? Kann man sich da einfach so, setzt sich da jeder dazu? Oder was hat die Schule denn gesagt, so nach dem Motto, ich will jetzt ihre Schüler belauschen? Oder?
Also ich hatte natürlich erstmal beim Senat in Berlin angefragt, ob das überhaupt möglich ist. Und der Senat schrieb mir dann Gott sei Dank zurück, dass es an den Schulleitern liegt, ob die das erlauben oder nicht.
Also ganz offiziell.
Ganz offiziell. Mhm. Dann habe ich, in jedem Bezirk in Berlin an eine Schule Schulen geschickt, ob sie mitmachen möchten. Habe so geguckt, ob ich eine gute Verteilung in Berlin habe. Insgesamt waren es dann über 30 Schulen. Und dann habe ich natürlich das Vorgespräch mit dem Rektor oder der Rektorin gesucht. Und genau.
Dann saß da jemand und hörte zu.
Genau.
Es gibt ja so einen Zusammenklang, also Verknappung von Sprache, Jugendsprache, Migrantendeutsch. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass das Arabische zum Beispiel keinen Artikel kennt. Insofern überträgt jemand, der sagt, gehst du Kino, die muttersprachliche Grammatik aufs Deutsche und ist nicht einfach faul oder per se ungebildet. Aber trotzdem hat es ihre Ohren doch sicherlich anfangs erstmal ziemlich befremdet, oder?
Naja, ich habe ja, mein Schwerpunkt lag ja auf der Veränderung des Deutsch bei deutschen Muttersprachlern. Weil wenn jemand Deutsch nicht als Muttersprache hat, weiß man nicht, wie lange ist der hier, wird zu Hause Deutsch gesprochen und so, da kann ich mir gar kein Urteil bilden.
Das heißt, die Migranten machen das in der, in Anführungsstrichen, Lernphase und dann übernehmen das Muttersprachler?
Ja, weil es cool ist, weil sie es cool finden, weil sie besonders sein möchten, entweder weil sie dazugehören möchten zu der Gruppe von den anderen Leuten, die also mehrheitlich Deutsch nicht als Muttersprache haben, oder weil sie sich dann abgrenzen wollen und ein bisschen besser als die anderen dastehen möchten.
Konnten die auch anders, wenn sie wollten?
Das war bildungsgradabhängig tatsächlich, wie ich feststellen konnte. Die Gymnasiasten zum Beispiel, die ich untersucht habe, die konnten sehr wohl anders. Da hat man genau gemerkt, okay, in einer Situation, wo es quasi um die Identität geht, wo es jetzt wichtig ist, sich zu beweisen, wurde ganz anders gesprochen als im Unterricht mit dem Lehrerin oder dem Lehrer zum Beispiel.
Stichwort Lehrerin oder Lehrer, wie haben die denn reagiert, wenn sie das hörten? Ein Deutsch ohne Präpositionen, ohne Artikel.
Leider gar nicht. Also korrigiert wurde er nicht. Und manche Lehrerinnen und Lehrer wussten, was ich mache, warum ich da bin. Manche Schulleiter wollten aber auch nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer das wussten, weil die selber so interessiert waren an dem Studienergebnis.
Und wie haben Sie sich das erklärt, dass die nicht sagen, es heißt, gehen wir ins Kino? Kann man ja ganz freundlich sagen, muss man ja nicht gleich als großer Besserwisser kommen. Leute Richtig. Wollen ja auch lernen.
Wir gewöhnen uns relativ schnell dran. Also ich frage sie ja auch, sind sie heute mit Fahrrad? Und sie korrigieren das ja auch nicht, wenn ich ihnen das sage, in meiner typischen Berliner Aussprache, während sich jemand aus Hannover die Fußnägel hochrollen, wenn er das hört. Weil man gewöhnt sich einfach dran und wenn alle Schüler so sprechen, man kann sich ja nicht den Mund fusselig reden. Ich denke, das Gehirn lässt es dann einfach durch.
Sie betonen jetzt Berlin. Ist das auf die Stadt begrenzt oder gibt es Kurzdeutsch in Stadt wie Land, in Nord wie Süd, in Ost wie West?
Kurzdeutsch gibt es tatsächlich überall. Und ich kriege sehr viele Leserzuschriften, auch aus kleinen Dörfern bei Innsbruck, wo es heißt, ja, die Leute sprechen hier ganz genauso und wirklich aus der ganzen Republik. Aber ich habe jetzt dieses, ich bin mit Fahrrad oder mit Auto ist halt so typisch berlinerisch. Mhm. Und das ist das, was wir Berliner zum Beispiel jetzt gar nicht mehr wahrnehmen.
Aber es ist in weiten Teilen schon eine Form von Jugendsprache.
Nicht mehr. Also war es vor 15 Jahren vielleicht, aber mittlerweile, wenn ich mir so die Schlagzeilen der Zeitungen angucke, der Magazine, die Werbung, merke ich, es ist schon ganz, ganz lange keine Jugendsprache mehr.
Frau Marosek, eigentlich sind Sie studierte Betriebswirtin mit Diplom und allem Guten drum und dran. Und was hat sie denn eigentlich zur Soziolinguistik verschlagen?
So ein tolles Wort, oder? Das Wort war es tatsächlich auch. Nach meinem Diplom habe ich mich noch nicht so richtig fertig gefühlt und auf einmal gab es da sowas wie Masterstudiengänge. Und keiner wusste so richtig, was das war und wie man dazugelassen wird und so richtige Formulare gab es da auch nicht. Und darum habe ich mal ein Masterstudium gemacht.
Und dann lag dieses Wort so rum?
Nee, das Wort lag noch fast. Ja, es gab Wahlpflichtmodule, wo man irgendwas belegen konnte. Und Ich hatte natürlich keine Ahnung, ich war ja BWLerin und von diesen ganzen Worten fast erschlagen. Und Soziolinguistik war das allerschönste Wort im Vorlesungsverzeichnis.
Dann erklären Sie uns doch mal im Normaldeutsch, was es mit dem allerschönsten Wort im Vorlesungsverzeichnis denn in der Sache auf sich hat. Was ist das Wesen des Fachs?
Es ist eine Sprachwissenschaft und es geht darum, Sprache im sozialen Kontext zu erforschen. Also sagt zum Beispiel jemand Creme oder Creme und was sagt das über die Persönlichkeit aus und die Herkunft und so weiter.
Nun hat Sprache ja auch eine Schönheit, einen Klang, also nicht nur einen Gebrauchscode. Und wenn das Hirn ja keine Artikel mehr hört, keinen Anker mehr hat, dann gewöhnt es sich ja auch dran. Und wenn die Zukunft vielleicht heißt, ganz selbstverständlich Aldi gehen, gibt es dann Grund zu einer Art Kulturpessimismus?
Oh, Kulturpessimismus ist ein sehr, sehr starkes Wort.
So fast wie Soziolinguistik.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist lustig. Unsere Gehirne schwingen hier schon zusammen. Ich denke, dass es auf jeden Fall Verwirrung stiften wird, weil wir müssen ja wissen, ob wir uns im, am, auf oder vor dem Bahnhof treffen, weil sonst verpassen wir im Zweifel den Zug. Und wir haben da eine sehr tiefe Sprache. Die deutsche Sprache hat ja ganz, ganz viel zu bieten. Und ich würde es einfach schade finden, wenn das weg ist. Mhm. Und ich sehe das zum Beispiel bei meinem Sohn, der ist jetzt 5 und manchmal benutzt er einfach keinen Artikel. Und ich frage mich, warum?
Mhm. Haben Sie eine Antwort gefunden? Mit 5 kann man das vielleicht noch nicht so, aber mit...
Doch, der kann das. Der hat manchmal einen Wortschatz drauf, wo ich wirklich sehr beeindruckt bin. Neulich hat er mir erklärt, wie ein Klärwerk funktioniert.
Ui.
Und zwar sehr, sehr technisch. Und warum kann er dann keinen Artikel benutzen? Also mein Sohn ist auch mein kleines Forschungsobjekt ein bisschen.
Wenn man sich mit Kurzdeutsch beschäftigt wie Sie, dann beschäftigt man sich, das ist so ein fließender Raum, auch mit Jugendsprache zum Beispiel. Wie stark ist denn die Bedeutung des Kurzdeutschen in dieser Jugendsprache? Wie stark ist es eine Möglichkeit, sich auch bewusst sozial zu positionieren?
Sehr stark, sehr stark. Und die Jugendsprache ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Das hört sich jetzt vielleicht abgedroschen an, aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Fakt. Früher war die Jugendsprache etwas, was Jugendliche gesprochen haben. Und heutzutage ist Jugendsprache etwas, was bis ins Erwachsenenalter gesprochen wird. Das stelle ich immer wieder fest. Also es gibt nicht mehr diese Grenze, okay, ich gehe jetzt zum Studium, ich gehe jetzt zur Ausbildung und ich spreche keine Jugendsprache mehr. Sondern wir wollen einfach alle jugendlich bleiben irgendwie und übernehmen dann, auch gerade die Journalisten, diese jugendsprachlichen Begriffe oder Formulierungen.
Aber ich stelle mir gerade vor, Frau Marosek, wenn ich jetzt auf einen jungen Menschen zugehen würde, als erkennbar mittelalte Frau und würde sagen, kommst Kino, krasser Film, tickt er sich da nicht an Birne?
Er würde sich ein bisschen veralbert fühlen, ja, das ist auch ein bisschen anbiedernd, das soll man nicht, aber es sind gerade so Leute, so um die, so, noch so 30, Mitte 30, Anfang 40, die dann immer wieder versuchen, so ein paar jugendsprachliche Aspekte, wie zum Beispiel das Weglassen von Artikel und Propositionen einfließen zu lassen oder den Kurzartikel, wo man nur noch de statt der, die das benutzt. Und das ist gerade mit dieser ganzen Chat-Mentalität auch verbunden, dass man halt kurze WhatsApp schreibt oder kurze Nachrichten.
Das war eine Überlegung, also ob das auch mit WhatsApp, mit Facebook und auch mit Schlagzeilen von Zeitungen mit mehr oder weniger großen Buchstaben zu tun hat. Denn wenn man sich die anschaut, dann fehlen da ja auch Artikel. Kommt das daher oder hat das übernommen?
Früher musste man für die SMS ja bezahlen. Und darum hat man sich ja so kurz gefasst wie möglich und dann auch Artikel und so weggelassen. Und wenn das Gehirn merkt, es funktioniert und man wird verstanden, warum sollte man denn das lassen? Und gerade aus der Computerspielszene hat man ja, wenn man da im Angriff im Team spielt, auch jetzt nicht großartig Zeit, sich über Formulierungen Gedanken zu machen. Da gibt es kurz die Anweisungen und dann wird angegriffen.
Angegriffen. Sie haben uns erzählt, wenn ich auf jemanden zugehen würde und versuchte, das zu imitieren, was natürlich anbiedernd wäre, dann würde ich vielleicht auch mal einen abschätzigen Blick ernten. Und haben Sie gesagt, Sie haben 6.000 Leuten zugehört. Also wirklich, das ist ja ein Fulltime-Job, zumindest eine Zeit lang in Ihrem Leben gewesen. Sie sind, darf ich glaube ich sagen, Anfang 30, noch sehr jung, aber nicht mehr in dem Jugendsprachealter. Färbt sowas ab, wenn man
Total.
Sich damit...
Echt? Ja, ich habe auch angefangen so zu reden. Also beziehungsweise konnte ich dann am Ende so eines Beobachtungstages, manchmal habe ich manchmal auch so Sachen gesagt wie, oh, ich geh kurz Kühlschrank oder mach mal Fenster auf oder so. Also so kurze Sachen auf jeden Fall.
Wann sollte man denn vielleicht auch bewusst damit wieder aufhören, wenn man zum Beispiel erfolgreich sich bewerben wird oder so?
Ja, genau, wenn man es merkt. Also wichtig ist, dass man es merkt und sich in der Sprache auch so ein bisschen reflektiert. Ich habe da, dadurch, dass ich ja Sprachwissenschaftlerin bin und die meisten Leute das tatsächlich auch wissen, geben sie sich besonders Mühe, mich darauf hinzuweisen, wenn ich etwas falsch sage.
Ui, dann fühlt man sich...
Finde ich gut.
Ja?
Also ja, ich sage zum Beispiel dis statt das und ich versuche daran zu arbeiten. Aber ich weise tatsächlich niemanden darauf auf seine Sprachfehler hin, weil ich das immer so ein bisschen...
Nun hat sich Sprache ja immer gewandelt, Jugendsprache ja. Im Besonderen. Ich kenne aus meiner Jugend noch Stück mal rück oder ich kenne auch noch oberpeinlich. Ja. In den 1950ern habe ich gelernt, hieß cool flott. Wenn das heute jemand sagt, dann wirkt das schon ein bisschen ältlich. Mhm. Oberpeinlich wirkt auch schon ein bisschen ältlich. Kurzum, ist das vielleicht auch eine Mode? Kommt und geht?
Also so wie eine Generationssprache, das kann ich mir gut vorstellen. Da müsste aber irgendwas kommen, was noch cooler ist. Oder wir sprechen nur noch mit Emojis dann in der Jugendsprache in der nächsten Zeit.
Es sind gerade 230 neue Emojis hinzugekommen.
Habe ich gesehen und endlich auch jemand mit roten Haaren. Das ist sehr schön. Wir haben tatsächlich, ich habe mal mit einer Kollegin versucht, ein Gedicht aus Emojis zu schreiben. Also ohne Wörter, nur mit Emojis. Das war ein nettes Experiment. Es ist uns nicht so ganz gelungen, aber vielleicht gelingt es ja der nächsten Generation.
Der gemeinsame Code ist mit einer Bildersprache vielleicht auch wieder ein bisschen... Obwohl, nee, die alten Ägypter haben sich auch mit Bildersprachen unterhalten. Ja, genau. Das gibt's ja auch. Frau Marosek, die Sorge um die Sprache, um ihre Schönheit, dass die untergehen könnte, die ging ja auch schon um, als die Studenten im 18. und 19. Jahrhundert begannen, einander anzupumpen, in der Kneipe zu blechen und als sie danach Knülle waren, nach zu viel Bier. Also werden Kurzdeutsch und Jugendsprache unsere Sprache ebenso nachhaltig beeinflussen können wie ja, die Studentensprache des 18. und 19. Jahrhunderts das früher offenbar geschafft hat?
Ich denke schon, weil die Gesellschaft ja sehr offen dafür ist und auch Lust hat, das zu übernehmen. Also Artikel wegzulassen oder den Begriff Ich schwöre zu benutzen. Ich schwöre ist eine Routine, die gerne mal als Satz gesagt wird oder am Anfang eines Satzes steht, in der Mitte eines Satzes oder am Ende eines Satzes und eine fundamentale soziale Bedeutung hat. Und das wird auch gerne von Erwachsenen übernommen. Und der erste Schritt ist immer, sich darüber lustig zu machen. Und die nächsten Schritte sind dann, dass das Gehirn das dann einfach von alleine benutzt. Und dann ertappt man sich und sagt, wo man Ich schwöre sagt.
Dann habe ich aber auch ein bisschen Sorge, dass das Hirn die Schönheit kaputt gehen lässt. Fange ich dann nicht irgendwann an zu fragen, geht die Sprache selber und der Klang, die Schönheit von Sprache?
Na, der Klang bleibt ja. Der schöne Klang bleibt ja. Ich denke, wir werden so ein bisschen in eine Ausdrucksarmut kommen. Gerade was so Adjektive angeht, dass da einfach eine Vielzahl verloren geht, wenn wir sie nicht bewusst pflegen. Obwohl es auch schon wieder Tendenzen gibt, dass man zum Beispiel Wörter wie krude benutzt als Jugendlicher. Die meisten Jugendlichen.
Ganz altes Wort.
Ein ganz altes Wort oder Ehrenmann, was da kam. Oder Knecht als Beschimpfung. Das zeigt auch schon wieder ein bisschen die Biedermeier-Tendenz. Also die Strömungen sind vielseitig.
Diana Marosek hat Kurzdeutsch untersucht, dass sie die verknappte Sprache, die sie gehört hat, als Referendarin getarnt oder in der Ringbahn oder sie hat auch Jugendsprache untersucht. Die Übergänge sind wohl fließend und sie sagten vorhin so fast nebenbei, naja, beschimpfen kann auch sehr nett gemeint sein. Gut, es kommt immer auf den Ton an, aber so tendenziell ist mir das neu. Was meinen Sie damit, beschimpfen kann nett gemeint sein?
Beschimpfen kann sehr, sehr lieb gemeint sein. Das kann eigentlich heißen, ich habe dich sehr gerne, wenn man von einer rituellen Beschimpfung ausgeht. Die rituelle Beschimpfung ist ein Phänomen, wo man sich gegenseitig als Opfer oder als Missgeburt bezeichnet oder als Tussi und eigentlich sagen möchte, du gehörst zu meiner sozialen Gruppe.
Also wenn ich irgendwie jemanden sagen höre, du Opfer, dann sehe ich immer schon ein bisschen gestählte Gestalt und spüre eine Aggressivität und lieb gemeint scheint mir das selten. Bin ich mit den falschen Leuten?
Nein, es kommt drauf an. Natürlich kann es auch wirklich eine Beschimpfung sein und es kann dann wirklich schlagkräftig werden. Aber wenn man so Gruppen sieht, die sich eigentlich gegenseitig beschimpfen, also im Kreis stehen und sich beschimpfen oder in der Bahn beschimpfen und man denkt, na, irgendwas stimmt nicht, irgendwie sind die doch befreundet, dann kann man damit davon ausgehen, dass es ein ritueller Zeitvertreib ist.
Aber es ist dann doch immer auf die Gruppe beschränkt. Also die Lehrer, die in die Klasse gehen und grüßen würden, guten Morgen, liebe Opfer, kommen wahrscheinlich auch ein bisschen
schräg an. Richtig, weil sie nicht in der sozialen Gruppe sind. Also das ist, wenn man seinen Lehrer mit Herr Schneider, du Opfer, begrüßt, dann kann man davon ausgehen, dass Herr Schneider mit zur sozialen Gruppe gehört. Das ist eigentlich eine Ehre.
Das hieße aber auch, wenn das Wirklichkeit wäre, haben Sie das gehört in Schulen?
Ja, also mir ist es aufgefallen, dass sie sich beschimpfen und manchmal war ich auch alleine in der Klasse und die Schüler wesentlich größer und stärker als ich und dann standen die auf und beschimpften sich und am Anfang konnte ich damit auch nicht wirklich was anfangen und hatte auch ein bisschen Angst, also so zwischen Angst und Faszination. Und dann habe ich auch recherchiert und habe festgestellt, dieses rituelle Beschimpfen ist tatsächlich ein Merkmal, was es wirklich so eher im südländischen Raum gibt und was auch in zum Beispiel in den Ghettos in New York aufgetreten ist. So eher so ein männliches Phänomen, wo man sich zeigt, dass man halt zusammengehört. Müllmänner machen das auch gerne, auf dem Bau gibt es das auch ab und zu. Und die Damen haben das jetzt auch für sich entdeckt.
Frau Marosek, sprechen wir ein bisschen über Sie selber. Ich bin ja so richtig froh, dass Sie heil und pünktlich hier angelandet sind. Hatte mich ein bisschen gesorgt, als ich hörte, die Frau Marosek, die geht sehr ungern und sehr selten vor 1, 2 ins Bett. Immer schon eine Nachteule gewesen?
Ja, immer schon, immer schon. Und auch großen Respekt für die Schülerinnen und Schüler, die dann wirklich 8 Uhr morgens aufnahmefähig sind.
Dann liegen auch harte Schulzeiten hinter Ihnen.
Ja, vor allen Dingen für meine Eltern, ja. Also ich fand das ja nicht so schlimm, wenn ich die ersten 2 Stunden verpasst habe. Aber meinen Eltern war das immer sehr wichtig, dass ich pünktlich in der Schule bin.
Haben das Kind wachgerüttelt?
Ja, wachgerüttelt, Zähne geputzt, angezogen, vor die Tür gestellt.
Das Kind wurde 1984 in Berlin-Prenzlauer Berg geboren. Das ist heute einer der gediegensten und teuersten Stadtteile, ein sehr eigenes Biotop. Ihre Familie, Frau Marosek, die zog mit Sack und Pack ins Umland. Als Sie 14 waren, das muss Ende der 90er gewesen sein, waren Sie da schon ja sowas wie Gentrifizierungsopfer?
Also nicht richtig Umland, es ist schon noch Berlin. Und
das betonen Sie.
Ja, also betonen ja meine Eltern immer noch, dass sie immer noch in Berlin wohnen, dass es nicht Umland ist. Der Umzug war ganz, ganz freiwillig. Die Gentrifizierung kam eigentlich erst, als ich wieder zurückgezogen bin. Also ich bin 2 Jahre später wieder zurückgezogen und da gab es dann die Dachstuhlbrände und die ganzen Renovierungen und die ganzen Menschen, die auf einmal ganz anders waren als die Menschen, die davor gewohnt haben.
Warum so schnell wieder zurückgezogen? War es doch nicht so toll, das Umland, das noch Berlin ist?
Es war mir zu ruhig. Ich mag das gerne, wenn es um mich rum ein bisschen tobt und ich mag ja mein Kiez auch sehr gerne und die Kunst und die Freiheit und das Geräusch der S-Bahn mag ich auch gerne und es war mir einfach zu ruhig. Und viel zu viele Mücken.
Familie, eine Lehrerdynastie.
Ja.
Sofort ja. Sind Sie entkommen?
Irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Also für meine Doktorarbeit, sowas so, das einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben war, warum sie mich wahrscheinlich auch eingeladen hierher haben, bin ich ja doch dann wieder zurück an die Schule gegangen, als Referendarin nur getarnt. Aber irgendwie, ja.
Was sagte denn die Dynastie zu Hause zur Kurzdeutschforschung?
Fanden sie sehr spannend. Fanden sie sehr, sehr spannend und kam immer so, habe ich auch gehört, kenne ich von meinen Schülern, ja, meine Kollegin kennt das auch und so.
Aber in der eigenen Familie sprach man wahrscheinlich Langdeutsch.
Wir sprechen Langdeutsch, ja. Es gibt ein bisschen Berlinert, aber nicht sehr auffällig.
Sie haben heute, Frau Marosek, eine Agentur, Urban Street Art. Worum geht's da?
Also die Agentur heißt Street Art Berlin und wir gestalten halt auf legalem Wege Wände innen und außen und machen Konzepte für moderne Kunst in Räumen und Galerien und so.
Legal wird betont.
Legal wird betont, genau. Also hier keine Graffiti-Schmiererei illegal irgendwie auf fremdes Eigentum, sondern bezahlt auf fremdes Eigentum.
Malen Sie selbst oder lassen Sie malen?
Ich lasse malen, ich male selber nicht. Ich habe ganz, ganz viele Künstler, die ich dann auswähle, wie halt eine Agentur, den passenden Künstler für den passenden Kunden. Aber ich kenne mich da sehr gut aus, auch mit den Maltechniken.
Wenn es darum geht, so Wände mit Graffiti zu verschönern, auf legalem Weg, wie wir jetzt gelernt haben, ist dann das eigene Forschungsgebiet, das sprachliche Forschungsgebiet, damit immer greifbar? Also bleiben diese Verbindungen in diese Milieus auch bestehen dadurch?
Ja, also alle meine Künstler sind erwachsen und auch so zwischen 30 und 40. Also die sind wirklich gestandene Menschen. Aber dadurch, dass es ein sehr innovatives Arbeitsumfeld ist und wir auch viel Jugendarbeit machen, bleibt es immer bestehen. Also das meinte ich so mit am Zahn der Zeit irgendwie zu sein und alles mitzukriegen, was so kommt an Strömungen und an Sprache. Und ja, im Graffiti wird es auch viel verarbeitet.
Forschen Sie denn irgendwann irgendwie sprachlich weiter? Oder ist das für Sie auch ein erledigtes Kapitel, dass Sie sagen, nun ist irgendwann auch mal gut?
Nee, es geht die ganze Zeit weiter. Und ich bin immer dabei und ich mache nebenbei immer Artikel und ich schaue, wie es weitergeht. Also Artikel für Journale und Zeitschriften. Und ich bin ja Science Slammerin aus Leidenschaft und darum geht es auch immer weiter.
Was ist Science Slam?
Science Slam ist so ein ähnliches Format wie Poetry Slam. Man geht als Wissenschaftler auf die Bühne, man steht im Rampenlicht, was ja auch nicht alltäglich ist, und hat 10 Minuten Zeit, dem Publikum sein Forschungsgebiet zu erklären, möglichst unterhaltsam und möglichst so, dass alle es verstehen.
Und dann rappen Sie in Sätzen ohne Artikel und Präpositionen?
Oder? Nein, ich rappe nicht, es gibt auch keine Musik, aber ich trete an gegen andere Wissenschaftler, zum Beispiel aus der Meeresbiologie und aus der Physik, und dann entscheidet das Publikum, wer am besten sein Thema rübergebracht hat und am unterhaltsamsten und vor allen Dingen am verständlichsten.
Und was ist das für ein Publikum? Wer geht zu sowas hin?
Gott und die Welt. Also wirklich, gibt's überall. Ich hatte auch schon einen Science Slam im Seniorenheim oder wirklich vor Barpublikum oder Wissenschaftspublikum oder auf Kongressen. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz bekannte Sache für jedermann.
Im Altenheim können Sie da landen mit Forschungen über Kurzdeutsch?
Ja, total, weil ich wurde eingeladen nach Mitteldeutschland, auch in ein Seniorenheim, nicht zum Slam, sondern zum Forschen. Weil ich dachte, dass das junge Pflegepersonal spricht Kurzdeutsch, aber nein, die Patienten oder Insassen ist das falsche Wort, aber die Patientinnen und Patienten dort haben Kurzdeutsch gesprochen. Was ich brauche Tablette, gib mal Umhang und so. Und weil es angenehm war für die älteren Semester auch so zu sprechen.
Man fängt an mit einem Forschungsgebiet in der Sprache und landet dann bei Gott und der Welt. Die Kurzdeutsch-Expertin, Science-Slammerin, diplomierte Betriebswirtin, ja, Straßen-Stadt-Wendekunst-Agentin Diana Marosek schreibt auch Kinderbücher, habe ich gerade gelernt. Was sind denn das für Bücher?
Das sind Bilderbücher und Vorlesebücher für Kinder. Ich habe, als ich in der Schule war, mal so einen kleinen Charakter entwickelt, der heißt Piepvögelchen, und habe dann im Matheunterricht Comics dazu gemalt. Und irgendwann hat sich das dann als Geschichte entwickelt, als Serie, und wurde auch verlegt.
Auch aus Sorge um Sprache, dass Kinder zu wenig lesen, dass Kindern zu wenig...
Nein. Das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun. Das könnte man natürlich schön verknüpfen und jetzt so tun, als ob ich Vorreiterin bin im Kinderlesen wieder, aber nein.
Erster Kunde, erster Testleser ist der eigene Sohn?
Nee, auch nicht. Aber er mag's. Also ich war sehr aufgeregt, als ich ihm dann meine eigenen Bücher vorgelesen habe, ob er es mag oder nicht, weil ein vernichtendes Urteil wäre nicht so schön gewesen fürs Ego.
Und was sagt er zu Piepvögelchen?
Findet er super. Mag er gerne. Gott sei Dank.
Was waren denn Ihre Lieblingsbücher als Kind?
Ich habe immer gerne Der kleine Vampir gelesen. Und ganz viel Christine Nöstlinger. Das fand ich immer sehr schön. Das fand ich immer sehr am Leben.
Und auch ein bisschen aufmüpfig, ne? Oder das Kind aus der Konservendose, genau. Also wo man sofort die Auseinandersetzungen hat, Kinder, Erwachsene. Genau. Aber oft in sehr eigenwilligen, auch in einer schönen Sprache. Ja. Ist das auch...
Obwohl immer das Cola hat mich irre gemacht, schon als Kind bei Christine Nöstlinger, bei ihr sagt man halt das Cola.
Aha, das habe ich jetzt gar nicht im Ohr, aber es könnte daran liegen, dass sie Österreicherin gewesen ist.
Genau, richtig, genau. Aha. Und die sagen halt das Cola. Und das habe ich mir schon als Kind gemerkt. Immer wenn ich das gelesen habe, dachte ich, nein, das geht doch nicht, das heißt doch die Cola, Mensch. Aber da war wahrscheinlich schon der Weg so geebnet für meine spätere Forschung.
Und da waren Sie noch nicht so in der Korrekturphase, da haben Sie das für sich gedacht, so still, das geht doch nicht oder so.
9 oder so war ich da, ja.
Können Sie, wenn Sie selber schreiben oder na, Bilderbücher, das ist ja mehr Zeichnung, machen Sie die auch? Oder?
Nee, natürlich mit einer professionellen Illustratorin an meiner Seite.
Und Sie texten dann sehr pointiert und auf den Punkt?
Manchmal mache ich auch Skizzen, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, die Illustration, aber sie hat da großen Freiraum.
Können Sie, Frau Marosek, da an das Kind anknüpfen, das Sie mal waren, oder haben Sie ganz andere Kinder im Auge und im Ohr?
Ich knüpfe an das Kind an, was ich mal war, weil ich glaube, ich war ein ganz normales Kind und sehe das auch im Kindergarten bei meinem Sohn, dass ich mich oft wiederfinde, auch so in diesen Mädchenspielen und in den Jungspielen und auch in dem Wortschatz der Kinder. Es gibt ja auch irgendwie so einen Kinderwortschatz, der ja seit Jahrzehnten immer der gleiche ist. So, wer abgeholt ist oder wer dran ist oder irgendwelche Kinderreime, die sind ja genau so, wie sie auch bei mir in den 80ern waren.
Ob das ein Entwicklungsstadium ist, wenn Sie sagen, dass die Sprache der Kinder untereinander seit Jahrzehnten ähnlich ist und dann die Jugendsprache doch wie eine Mode, wie gesagt, weder mit dem Wort flott noch mit dem Wort Stückmarück noch mit oberpeinlich kann man heute landen, ständig wechselt, kommt und geht.
Ja, weil die Kleinen reflektieren ja die Gesellschaft noch nicht. Die Kleinen reflektieren ja erstmal sich und müssen ja erstmal gucken, dass das alles mit dem Atmen und dem Essen und dem Miteinander spielen und teilen zurechtkommt, während man als Jugendlicher ja anfängt, die Gesellschaft zu reflektieren und sich mit dem auseinanderzusetzen, was um einen so herum ist.
Ich frage das auch, Frau Marosek, weil jedes Jahr meist mittelalte Menschen ein Jugendwort des Jahres küren. Und ich frage dann immer fleißig rum bei allen Jugendlichen, die ich so kenne, in Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis, aber auch im Sport. Club, also durchaus unterschiedliche soziale Schichten. Oft kennen die dieses angeblich so gängige Wort gar nicht. Ist an der Kür Jugendwort des Jahres womöglich dann auch irgendwas faul?
Also ich glaube, ich gehe davon aus, dass es ganz, ganz viel mit Werbung zu tun hat, dieses Jugendwort des Jahres und wahrscheinlich auch. Also es zeigt schon so ein bisschen die Tendenz, wo es hingeht. Also sowas wie Ehrenmann oder auf deinen Nacken oder sowas jetzt letztes Jahr rauskam, das gibt's schon und das spiegelt auch eine Tendenz wider. Aber es ist auch immer aus einer bestimmten Gruppe von jungen Menschen, die vielleicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen sind, die das dann sagen und dann die Leute in Dresden überhaupt nicht kennen. Also ist ja auch sehr regional unterschiedlich.
Aber im letzten Jahr war es eben Ehrenmann oder Ehrenfrau. Ich hatte das nie gehört. Aus welchem Kontext kommt dieses Wort?
Das ist natürlich, das hat sehr viel mit der ganzen morgenländischen Moral und Moralvorstellung zu tun, die wir ja in Deutschland auch sehr, sehr haben und mit diesen abendländischen Strömungen wieder zurück so ein bisschen zum Biedermeier zu gehen. Also wir hatten ja vorhin die Beschimpfung Knecht und ich merke, dass die jungen Menschen gerade, so wie ich das sehe, auch wieder die Tendenz haben, sehr traditionell zu werden.
Also dann begegnen sich dann Biedermeier und letztlich Migrantendeutsch.
Ja.
In gewisser Weise. Wenn Sie da Feldforschung betrieben haben, durch Zuhören, aber auch durch Miteinander reden, das hoffe ich und davon gehe ich mal aus, sind daraus auch Freundschaften entstanden oder waren die Menschen, die Sie belauscht haben, einfach Testsubjekte?
Oh, das klingt hart. ich habe die meisten Menschen, die ich beobachtet habe, wissen nicht, dass sie beobachtet wurden, bis auf Vereinzelte, die dann doch gefragt haben, was machst du denn hier eigentlich? Willst du hören, wie dumm wir alle sind? Und dann dachte ich so, wow, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur eine Momentaufnahme machen und einige habe ich dann eingeweiht, mit denen ich dann auch noch Kontakt hatte und die ich dann aber auch wieder für Interviews besucht habe, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das in deinem Milieu, wie sind die Lebensumstände, woher kommt das und warum sagst du das so?
Das ist auch ein Grund, dass Sie es Kurzdeutsch genannt haben, ne? Um nicht sofort jeden Menschen, der so redet, dem Verdacht auszusetzen oder ihm das Gefühl zu geben, ist der Verdacht, du bist ja dumm.
Richtig, genau. Mhm. Oder du kommst aus einem bestimmten Milieu, das wollte ich auch nicht.
Weil da klingt ja auch Verletzung dann mit.
Ist auch eine Verletzung und ich wollte, dass es wirklich, dass der Begriff Kurzdeutsch sagt, dass es wirklich ein breites gesellschaftliches Phänomen ist, was auch jeden von uns treffen kann oder schon getroffen hat. Man hat vielleicht noch nicht richtig zugehört.
Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der twitternd regiert. Spricht der kurz amerikanisch?
Es gibt tatsächlich Tendenzen und ich merke auch immer von Engländern und Franzosen, dass sie sagen, ja, sowas gibt es auch bei uns in der Sprache.
Frau Marosek, ich habe mich gefragt, ob Sie nach so viel Untersuchung der Kurzsprache vielleicht auch eine Sehnsucht haben nach ganz langen, langen Sätzen. Thomas Mann oder so, wo es richtig über viele Zeilen zur Sache geht.
Kommt drauf an, also im Sprachalltag nicht, da mag ich es gerne kurz und präzise und in der Literatur ja ab und an sehr.
Wir werden gucken, lesen und hören, wie es mit der Sprache weitergeht und ich bedanke mich sehr bei Diana Marosek für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.